Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Quasseltag.
Mit Fabian, hallo. Und da heute Quasseltag ist, bin ich nicht alleine. Im Kakadu-Studio ist bei mir gerade der Referent für Waldpolitik des Naturschutzbundes, kurz NABU, Stefan Adler. Hallo.
Hallo.
Referent für Waldpolitik. Das ist jetzt, wie ich finde, erstmal ein schwieriger Titel. Was machen Sie da genau?
Ja, meine Arbeit ist vor allem politisch. Wir schauen, dass die Gesetzgebung gut ist für den Wald, dass es mehr Waldnaturschutz durch die Gesetzgebung gibt. Aber es gibt natürlich auch viele Abstimmungsprozesse zwischen Ministerien, die Strategien entwickeln. Das ist vor allem meine Arbeit. Die findet ganz oft am Schreibtisch statt.
Aber nichtsdestotrotz habe ich mir sagen lassen, dass Sie auch Waldexperte sind, oder?
Genau, ich habe eine sehr lange Ausbildung hinter mir als Forstwirt, aber auch studiert und habe das Referendariat gemacht. Insgesamt habe ich 10 Jahre über den Wald gelernt.
Das heißt, Herr Adler weiß so ziemlich alles über Wälder überall in Deutschland. Ihr könnt anrufen und mitquasseln. 0800 2254 2254. Stellt all eure Waldfragen und vor allem erzählt uns von eurem tollsten Walderlebnis. Herr Adler, ich fange mal mit einer ganz generellen Waldfrage an. Wenn ich jetzt so hier aus dem Studiofenster gucke, dann sehe ich da vorne einen Grünstreifen mit so ein paar Bäumen drauf. Ist das schon ein Wald?
Ja, ein paar Bäume machen natürlich keinen Wald aus. Ganz wichtig ist das sogenannte Waldinnenklima, also der Wald oder die einzelnen Bäume des Waldes verdunsten ja ganz viel Wasser auch im Sommer und dann entsteht ein typisches Waldinnenklima. Man kann ungefähr ab einer Größe von vielleicht 2 bis 3 Fußballfeldern von einem tatsächlichen Wald schon sprechen.
Und gibt es sonst noch irgendwelche Waldmerkmale, die genau ausmachen?
Ja, ganz wichtig sind natürlich die Pflanzen, die da drauf stehen. Das sind vor allem Bäume. Und letztendlich gehört aber hier auch in Deutschland dazu, dass die Bäume sehr hoch wachsen und dass eben auch genug Nischen vorhanden sind. Das heißt Äste, Löcher in den Bäumen zum Beispiel, wo dann eben auch Vögel drin leben können.
Ruft an und erzählt uns von euren Erlebnissen im Wald kostenlos unter 0800 2254 2254 und nochmal 0800 2254 2254.
Ich schau mein Holz.
Die 257ers kennen sich auch mit dem Wald aus.
Ich schau mein Holz.
Oder zumindest mit Holz.
Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema. Ich schau mein Holz. Und das Thema heute, es heißt Holz. Ich schau mein Holz. Holz sieht sehr schön aus, Holz ist vielseitig. Ich schau mein Holz.
Die 257er, ich und mein Holz am Quasseltag, an dem wir Besuch haben von jemandem, der sich nicht nur prima mit Holz auskennt, sondern noch viel, viel besser mit dem Wald, unser Waldexperte Stefan Adler. Herr Adler, ich bin auch total gerne im Wald unterwegs. Jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, dass ich hier einen Waldexperten sitzen habe. Wir gehen jetzt mal in Gedanken zusammen im Wald, wenn das okay ist. Also einmal Augen zumachen, ein bisschen Vogelzwitschern an. Was gibt es denn auf unserem gedanklichen Waldspaziergang zu entdecken, was mir vielleicht noch nie aufgefallen ist?
Ja, ganz interessant sind natürlich die hohen Bereiche der Bäume, also da, wo die Spechte Höhlen anlegen zum Beispiel oder da, wo auch Kronenteile abgebrochen sind von den Bäumen. Das sind ganz wichtige Elemente, weil in diesen Löchern eben eine ganze Menge Vögel, Insekten, aber auch Fledermäuse leben können.
Und was für Vögel? Und vor allem Fledermäuse in Wäldern? Das wusste ich gar nicht.
Ja, für alle heimischen Fledermäuse sind auf den Wald mehr oder weniger angewiesen. Wir haben ungefähr 25 Arten in Deutschland und von den Vögeln sind es welche, die leben sehr versteckt, aber die sind auch zum Teil sehr bunt, wie zum Beispiel der Perol, aber auch sein Namensgeber ist vielleicht der Baumläufer.
Perol und Baumläufer, habe ich beide noch nicht gehört. Wie sehen die aus?
Ja, der Perol ist ein relativ großer Vogel, gelb und schwarz. Der baut sein Nest ganz oben in den Kronen, deswegen ist es meistens sehr schwer, ihn zu entdecken. Und der Baumläufer ist ein relativ kleiner Vogel, kleiner als eine Blaumeise und hat einen etwas gebogenen, sichelförmigen Schnabel. Und er läuft eben immer den Baum an der Rinde hoch und runter, kann man ganz gut beobachten.
Gibt es denn auch Tiere hier irgendwo in Deutschland in einem Wald, wo man so nicht mit rechnet? Also ich laufe durch den Wald und dann, bäms, Löwe.
Ja, Löwen gibt es, glaube ich, eher selten. Weiß nicht, ob man schon entdeckt hat, aber man kann natürlich nie ausschließen, dass ein Tier aus dem Zoo abgehauen ist, weggelaufen ist, wie zum Beispiel Affen. Aber was man in Schleswig-Holstein zum Beispiel auch in der Nähe des Waldes oder auch manchmal vielleicht im Wald beobachten kann, sind Emus, eine Straußenart.
Ach, im Wald hier in Deutschland?
Genau, da gibt es, glaube ich, eine Population von ungefähr 300 Tieren.
Und Tiere, die es früher mal in Deutschland gab, gibt es da noch was?
Ja, wir haben ja, was wir eben auch schon in den Nachrichten gehört haben, zum Glück die Situation, dass Tiere, die ausgestorben waren, aber natürlich hierher gehören nach Deutschland, zum Beispiel wie der Wolf oder auch der Luchs, wieder heimisch sind und die breiten sich auch immer mehr aus, was uns sehr freut. Und dann gibt es aber noch andere Arten, wie den Braunbären zum Beispiel, der auch hier leben könnte und hier gelebt hat. Den gibt es aber bisher leider noch nicht. Und immer mal wieder tauchen auch so in den Grenzregionen zu Polen die Elche auf.
Elche in Deutschland?
Ab und zu kommt das vor. Und die gehören ja auch eigentlich hierhin. Aber aufgrund unserer dichten Besiedlung weiß man immer nicht so genau, ob man sie wirklich haben möchte, weil sie sind natürlich auch eine potenzielle Gefahr für Verkehrsunfälle zum Beispiel.
Okay, dann habe ich genug beobachtet im Wald. Fürs Erste, gibt es denn auch Waldspiele, die Sie uns empfehlen können?
Ja, es gibt jede Menge Spiele, die man im Wald machen kann. Das sind vor allem Laufspiele mit den Kindern. Das sind Fangspiele vor allem. Oder es geht manchmal eben auch nur um die Frage, wer sieht zum Beispiel was, was kann man im Wald entdecken. Oder man sammelt verschiedene Blätter, die ja alle eine unterschiedliche Form haben. Und die Aufgabe der Kinder kann es sein, genau diese Blätter wieder zu entdecken.
Wenn ihr noch andere tolle Waldspiele habt, dann ruft uns doch an 0800 22 54 22 54 und erzählt uns von euren schönsten Walderlebnissen, von euren schönsten Spielerlebnissen im Wald. Ich zum Beispiel habe früher immer total gerne Cowboy und Indianer gespielt und dabei habe ich dann offen meinen Freunden so getan, als ob wir Fährten lesen können. Jetzt Waldexperte Stefan Adler, kann ich wirklich Tiere verfolgen durch Fährten lesen im Wald?
Ja, das Gute für die Tiere ist, dass sie sehr gute Sinne haben. Also sie können meistens viel besser sehen als wir. Was sie noch viel besser können, ist hören und riechen natürlich. Und was wir sehen können, vor allem im Winter, sind ja Tierspuren, also von Rehen, Hirschen, auch von den Vögeln, auch von Füchsen, im Schnee vor allem. Oder auch wenn es nass ist im Wald und der Boden weich ist, dann kann man diese Spuren sehen. Man kann versuchen, hinterherzulaufen. In der Regel kriegen die Tiere aber das sehr schnell mit und man wird sie dann nicht entdecken. Oder wenn man sich etwas Zeit nimmt, kann man natürlich warten, bis die Tiere kommen. Da muss man darauf achten, wie steht der Wind, dass der Wind quasi den Geruch des Menschen nicht zu den Tieren pustet, sondern dass man sich ein bisschen mit dem Wind versteckt und wenn man ein bisschen Zeit hat, vielleicht eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde, man muss auch sehr leise sein, dann sieht man vielleicht auch mal ein Reh oder einen Fuchs oder vielleicht auch mal abends ein Wildschwein im Wald.
Gibt es da Stellen im Wald, die besonders günstig sind?
Na, grundsätzlich, die Tiere nutzen ja den ganzen Wald. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man sehen möchte.
Fuchs. Also Fuchs habe ich erst einmal in meinem Leben im Wald gesehen.
Die Füchse sind sehr häufig in Deutschland. Man sieht sie natürlich viel öfter auf den Feldern. Das liegt einfach daran, dass man in den Feldern sehr weit gucken kann oder auf den Wiesen. Und im Wald ist natürlich immer so ein bisschen die Sicht versperrt durch die Bäume, aber auch eben durch junge Bäume. Und man muss manchmal einfach ein bisschen warten und Geduld haben. Dann sieht man schon das ein oder spannende Tier. Was ich auch sehr spannend finde persönlich, sind, wenn man spielende Eichhörnchen entdeckt, die Geräusche machen, die man kaum nachmachen kann.
Versuchen
und erstmal sehr verrückt klingen. Ich kann es wirklich nicht, weil es ist eher ein großes Gequirle.
Wo wir gerade schon bei Fährten lesen und abwarten, um Tiere zu entdecken sind. Ich habe mal gelesen, dass man am Mooswuchs auf den Bäumen sich orientieren kann im Wald. Stimmt das?
Ja, das hängt mit der Himmelsrichtung natürlich zusammen und das Moos wächst meistens da, wo es sehr feucht ist und das ist in der Regel im Norden und Osten. Das hat nichts damit zu tun, weil es da hinregnet, sondern weil das Wasser dort viel langsamer verdunstet.
Und wenn ich mich jetzt mal hoffnungslos im Wald verirre, gibt es einen Top-Trick, wie ich da wieder rauskomme?
Ja, ganz gut ist, wenn man weiß, wie der Verlauf der Sonne ist. Also die Sonne geht im Osten auf und geht im Westen unter, sodass man zumindest schon mal die Himmelsrichtung weiß, in die man hinlaufen muss. Und letztendlich, wenn man in wirklich großen Wäldern mal unterwegs war, wo es keine Siedlung gibt, dann ist es vielleicht schon wirklich sehr schwierig zu verlaufen. Aber in Deutschland, die Besiedlung ist so dicht, es gibt so viele Straßen und so weiter. Am besten, man läuft immer in eine Richtung und man kann sich sicher sein, nach kurzem oder langem wird man eine Straße oder ein Haus finden und hoffentlich dann auch nette Menschen, die einem weiterhelfen.
Wenn ihr Fragen habt über den Wald oder uns von euren schönsten Walderlebnissen erzählen wollt, dann ruft an 0800 22 54 22 54. Tom Rosenthal jetzt mit einem Lied über Wassermelonen oder auf Englisch Watermelon. Der Quasseltag. Immer noch mit Waldexperte Stefan Adler. Herr Adler, ich gucke ja wahnsinnig gerne Naturdokus und oft sieht man da so ganz dicht bewachsene Urwälder. Gab es sowas vor ein paar tausend Jahren auch mal in Deutschland?
Ja, selbstverständlich gab es hier Urwälder und das ist auch eines der spannendsten Themen, das wir so als Naturschutzbund mit begleiten. Urwälder würden eigentlich in Deutschland fast überall auf der gesamten Fläche sein. Also wir haben heute die Situation geschaffen, dass wir sehr viele Siedlungen haben, dass wir sehr viele Straßen haben, aber dass eben auch sehr viele landwirtschaftliche Flächen vorhanden sind. Aber jeder kann sich vorstellen, da, wo er sich gerade befindet, könnte eigentlich Urwald sein. Also auch, wo wir hier im Studio sind, könnte eigentlich ein großer Baum stehen oder mehrere große Bäume und das wäre Urwald. Und wir haben aber aufgrund der Übernutzung der Wälder in den letzten 2, 3, 4 Jahrhunderten dafür gesorgt, dass es eigentlich in Deutschland gar keinen Urwald mehr gibt. Aber Wälder können sich immer wieder zu Urwäldern oder in der Struktur zu Urwäldern entwickeln. Und wir setzen uns heute dafür ein, dass es zumindest 5% der Wälder gibt, die sich wieder als Urwald entwickeln dürfen.
Aber sähe dann so ein deutscher Urwald genauso aus wie die in den Naturdokus in dem Amazonasgebiet mit Lianen und Vögeln, vielen bunten Vögeln oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die Urwälder in Deutschland wären vor allem Buchenmischwälder. Also die Buche ist eine sehr prägende Baumart für diese Waldgesellschaften und die Wälder wären nicht so vielschichtig und es wird auch nicht so viele Bäume geben wie im tropischen Regenwald zum Beispiel, sondern in einem Urwald würden vielleicht so durchschnittlich 7 bis 15 verschiedene Baumarten vorkommen. Und es ist auch tatsächlich sehr schade, dass man in Deutschland so gut wie keine Urwälder mehr erleben kann, dass man sich ein Bild machen kann, was sind eigentlich unsere Urwälder. Und was nicht zu unseren Urwäldern gehört, sind zum Beispiel Papageien oder auch Affen, die man eben sonst so kennt.
Das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Wo sind denn die Urwälder hin?
Na, letztendlich wurden sie von den Menschen vernichtet, kann man so sagen, aufgrund von Brennholznutzung in den vergangenen Jahrhunderten. Man hat ja früher alles aus Holz gebaut, also alles, wo man heute Beton oder Stahl einsetzen kann, im Hausbau zum Beispiel, im Schiffsbau, das wurde früher alles aus Holz gemacht und das war der einzigste Rohstoff, der für alle zur Verfügung stand. Und dann gab es Zeiten in Deutschland, wo der Waldanteil vielleicht noch gerade mal 10% betrug. Heute sind wir zum Glück wieder bei etwas mehr als 30%.
Sie haben gerade gesagt, dass Urwälder wieder aufgebaut werden. Wie lange dauert das dann? Wann kann ich denn in den Urwald ziehen?
Ja, so ganz richtig ist der Begriff natürlich nicht. Also Urwald bedeutet eigentlich wirklich, da hat noch nie ein Mensch prägend den Wald irgendwie genutzt. Aber was eben interessant ist, die Strukturen eines Urwalds können sich schon wieder entwickeln. Aber es dauert vielleicht tatsächlich so 200 bis 400 oder auch 600 Jahre, bis so ein Wald wieder als urwaldähnlich eingestuft werden kann.
Okay, das dauert noch ein bisschen. Das werde ich wohl nicht mehr erleben. Sie haben gerade gesagt, dass früher alles aus Holz gemacht wurde. Heute sind ja auch noch viele Sachen aus Holz. Also ich gucke mich hier gerade um und sehe schon 5 Sachen, die aus Holz sind. Hier der Studiotisch zum Beispiel. Ich wette, das geht den Kindern zu Hause auch so. Kommt dieses Holz, was wir hier alle um uns rum haben, in Möbeln, in Tischen, in Stühlen, aus unseren Wäldern?
Ja, nur ein Teil davon. Also wir haben einen großen Holzverbrauch. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn wir das Holz, das wir in Deutschland einschlagen, auf LKWs packen würden, dann würde die Schlange der LKWs ungefähr 2x um die Erde gehen.
Was?
Das ist richtig viel Holz. Das ist unser jährlicher Holzeinschlag in Deutschland. Das sind 76 Millionen Kubikmeter.
Und das reicht trotzdem nicht aus?
Und das reicht trotzdem nicht. Unser Holzverbrauch liegt ungefähr bei 140 Millionen Kubikmetern. Das ist doppelt so viel. Das heißt, diese LKW-Schlange würde ungefähr 4x um die Erde reichen mit dem Holzverbrauch. Aber da gehören zum Beispiel auch so Produkte dazu wie Papier. Besteht ja letztendlich auch aus Holz.
Und woher kommt der Rest des Holzes?
Ja, wir haben einen großen Im- und Export mit unseren Nachbarländern aus Polen, aus Österreich zum Beispiel. Aber gerade Zellstoff für Papier kommt ganz viel aus Skandinavien, das heißt aus Schweden und aus Finnland, aber eben zum Beispiel auch aus Brasilien.
Falls ihr zu Hause noch Waldfragen habt oder uns von euren Erlebnissen im Wald erzählen wollt, dann ruft an 0800 22 54 22 54. In der Zwischenzeit erfahren wir aber erstmal mehr über eine Blume. Also die von euch schon in den letzten Tagen Kakadu gehört haben, die wissen, wir stellen euch gerade im großen Kakadu-Naturmonat jeden Tag eine andere Blume vor, noch bis Ende Mai. Und ich bin schon gespannt, welche Blume das heute ist.
Quiz! Sage mir, wie heißt diese Pflanze hier?
Scharfer Hahnenfuß.
Richtig! Und das ist über sie wichtig.
Der scharfe Hahnenfuß wird auch Butterblume genannt, so wie zum Beispiel auch der buttergelbe Löwenzahn. Der scharfe Hahnenfuß kommt bei uns sehr häufig auf nährstoffreichen Wiesen, Weiden und an Wegesrändern vor. Allerdings ist die Pflanze giftig. Sie kann Blasen auf der Haut verursachen, Rötungen und Schwellungen. Der Pflanzensaft kann nicht nur für Menschen gefährlich sein, sondern auch für Tiere auf der Weide. Nur getrocknet im Heu ist die Pflanze ungefährlich. Im Mai zeigt der Hahnenfuß seine zarten gelben Blüten, auf die die Insekten besonders fliegen.
Summ, summ, Metzgebrumm, Bienen sausen rum. Summ, summ, Freude pur, es lebe die Natur.
Ja, die kenne ich. Ich würde nicht darauf kommen, dass sie giftig ist. Ich glaube, Hahnenfuß ist Butterblume. Nee, Löwenzahn ist was anderes wieder. Aber die haben doch ein bisschen was gemeinsam, weil die ja beide gelb sind.
Die Blütenblätter leuchten auch ganz toll. Ich glaube, die Blätter sehen so ein bisschen wie Hahnenfüße aus.
Sie sehen aus wie Goldtaler.
Der scharfe Hahnenfuß hat den Namen seinem Geschmack zu verdanken. Außerdem hat das Blatt der Pflanze Ähnlichkeit mit den Zehen eines Hahnes. Der Hahnenfuß gehört zu den Ranunculus-Gewächsen. Ranunculus kommt von dem lateinischen Wort rana, was Frosch bedeutet. Hahnenfuß wächst sehr oft auch dort, wo es feucht ist, an Teichen und Tümpeln. Und dort sind auch Frösche zu Hause.
Morgen geht's wieder aufs Ganze mit einer neuen Pflanze.
Und ich heiße übrigens Kornblume.
Wir haben gerade schon ganz viel über Waldthemen erfahren. Was ich mir jetzt gerade noch gefragt habe, wo es mal Elche in Deutschland gab, gibt es auch Pflanzen und Bäume, die es mal in Deutschland gab, die verschwunden sind?
Es gibt zum Beispiel eine Baumart, die kommt in den Wäldern immer weniger vor. Das sind die Ulmen. Okay. Die gab es vor 20, 30 Jahren noch relativ häufig. Dann kam ein Pilz dazu, dann ein Käfer. Und mit dem Käfer sind dann eben auch so langsam die Ulmen verschwunden. Ähnliches erleben wir momentan vielleicht mit der gemeinen Esche, die hier vorkommt. Die wird von einem Pilz befallen und der Pilz breitet sich sehr schnell aus und so verschwinden an manchen Stellen momentan die Eschen, aber wir hoffen sehr darauf, dass die Eschen ein eigenes Potenzial haben, um sich dagegen wehren zu können.
Und wie funktioniert das, dass ein Pilz eine ganze Baumart ausrotten kann?
Ja, meistens sind es Pilze, die hier in den Ökosystemen nicht vorkommen, sondern die werden hierher transportiert mit dem Holzhandel und tauchen dann plötzlich in den Ökosystemen auf. Und dann haben die Bäume in dem Fall keine eigenen Abwehrstrategien, um sich gegen den Pilz zu wehren.
Gibt es denn eine Art Baumdoktor oder vielleicht auch Baumscheriff, der versucht, aussterbende Bäume zu beschützen?
Ja, es gibt natürlich schon Samenplantagen und Samendarren, die Genmaterial sammeln, also in dem Fall Samen und dann eben auch diese Bäume aufziehen. Das kommt schon vor.
Und wie machen die das genau?
Ja, die sammeln in den Herbst- und Wintermonaten die Samen der Bäume und lagern die ein. Das ist natürlich eine große Herausforderung auch, dass die Samen zum Beispiel nicht schimmeln und dass sie dann erhalten bleiben.
Ist das dann so eine Samenbank? Ich habe davon mal gehört, dass das eine Bank, wo ganz, ganz viele Samen von ganz vielen Pflanzen sind?
Genau, also es gibt einmal diese Samenbänke, es gibt aber auch im konventionellen Bereich, aber ganz oft machen das eben auch die Forstverwaltungen selber.
Warum ist denn Wald und Natur so wichtig für Kinder?
Na, ich glaube, es ist ein besonderer Erlebnisraum und es ist eben quasi unsere Urnatur mehr oder weniger. Und es ist schön zum einen, wenn man diesen Lebensraum erkennen kann, aber es ist auch ein Raum, in dem alles sehr, sehr langsam geht. Also auch die Kinder haben ja heutzutage mit dem Kindergarten vielleicht schon angefangen, aber dann in der Schule immer mehr einen sehr hektischen Alltag zum Teil und auch mit intensiven Nachmittagsprogrammen. Und im Wald ist oft Ruhe, das ist schon mal was Besonderes. Und man kann eben, wenn man sich Zeit nimmt, auch so ein bisschen der Fantasie freien Lauf lassen und dann kleine Burgen bauen, kleine Hütten bauen, wenn man einen Waldbach findet, vielleicht einen kleinen Staudamm bauen und so weiter. Und was wir eben auch feststellen, und das merke ich auch an meinen eigenen Kindern, wir sind sehr oft im Wald unterwegs und die sind auch in einem Waldkindergarten, die Motorik, also das heißt die Fähigkeit, sich zu bewegen im Wald, ohne dass man sich gleich wehtut, wird sehr geschult. Aber auch der Umgang zum Beispiel mit Zecken ist sowas, was für jedes Kind ja nicht unbedingt alltäglich ist, aber dass es selbstverständlich ist, wenn man eine Zecke hat, dass man sie auch sofort entfernt, um eben gesund zu bleiben.
Und einschicken.
Auch
ne?
Sowas lernt man dann im Wald.
Und einschicken bei Zecken, habe ich mal gelesen.
Na, das muss man nicht unbedingt, wenn man die Zecke innerhalb von 24 Stunden, also innerhalb eines Tages entfernt, dann ist die Chance, dass man mit Borreliose infiziert wird, ganz gering.
Kann ich, wenn ich denn was für diesen wunderbaren Raum, den Wald tun möchte, was kann ich da machen?
Ja, das eine ist natürlich, dass man schon mal sehr achtsam mit dem Wald selber umgeht, wenn man ihn betritt. Das heißt, man lässt da keinen Müll und man macht nicht so viel Lärm, aber man kann natürlich auch Müll mitnehmen. Und das andere ist natürlich immer, dass man sich auch für den Wald interessiert und lernt so, was sind eigentlich die Besonderheiten des Waldes. Das sind vor allem kleine Sonderstrukturen, wo Tiere drin leben.
Und man kann sich auch beim Naturschutzbund organisieren, oder?
Genau. bei uns, wir sind ja ein Verband, der ganz viele Mitglieder hat. Es sind mehr als eine 500.000 mittlerweile. Und wir haben auch eine Naturschutzjugend, die eben extra für Kinder Angebote bietet, den Wald zu entdecken.
Alle Infos zur Naturschutzjugend, NAJU, findet ihr auch auf unserer Internetseite www.kakadu.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Kakadu-Quassetags für heute. Wenn ihr mögt, hört morgen wieder rein. Ab 15 Uhr. Hier folgen jetzt...